Deutschlandfunk Interview.
Auch wenn in der Ukraine noch Krieg herrscht, sind sich die Partnerländer im Westen einig, das Land muss wieder aufgebaut werden, und zwar jetzt schon. Schon allein deshalb, damit Armee und Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen versorgt werden können und auch, weil das Land und seine Partner damit in Richtung Moskau demonstrieren, dass sie sich nicht unterkriegen lassen und dass sie in eine unabhängige Zukunft vertrauen. Zwei Tage lang werden von heute an 2000 Delegierte über das Wie des Wiederaufbaus beraten, Prioritäten festlegen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Achim Steiner. Er ist der Chef des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und in diesem Amt der ranghöchste deutsche UN-Beamte, formal die Nummer 3 der Vereinten Nationen. Einen schönen guten Morgen, Herr Steiner.
Guten Morgen.
Welches Ergebnis sollte morgen nach 2 Tagen Konferenz am Ende stehen, damit Sie sagen können, diese Konferenz hat die Ukraine nach vorn gebracht?
Nun, natürlich ist die Ukraine immer noch mitten in einem Krieg und deswegen ist erst einmal das Ziel, überhaupt die internationale Gemeinschaft dafür zu sensibilisieren, was kann jetzt geschehen in der Ukraine, um einen Wiederaufbau, den sofortigen Wiederaufbau dessen, was notwendig ist, um eine Volkswirtschaft, auch um ein Land weiter voranzutreiben und vor allem das Überleben zu ermöglichen. Deswegen ein sehr starkes Augenmerk auf die kurzfristigen Maßnahmen, aber natürlich auch nach diesen 2 Tagen eine gemeinsame Zukunftsperspektive. Inmitten eines solchen Krieges ist es enorm wichtig, dass Menschen das Gefühl haben, es gibt einen Morgen, einen Übermorgen und dass die internationale Gemeinschaft auch hier mit der Ukraine gemeinsam bereits diese Weichen stellt und die Prioritäten auch abstimmt.
Sie sagen, die internationale Gemeinschaft wünschen Sie sich, sie mehr zu sensibilisieren. Heißt das im Umkehrschluss, da fehlt es noch an Sensibilisierung für im Sinne der Ukraine?
Nein, ich glaube, es geht mehr darum, dass ja das Ausmaß der Zerstörung erst mit der Zeit auch bekannt wird. Wir wissen zwar, wenn einzelne Angriffe stattfinden, aber zum Beispiel ein Energieversorgungssystem, ein nationales Stromnetz oder auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln, die Gesundheitsversorgung. Es findet ja sehr viel erst einmal im Sinne der physischen Zerstörung statt von Infrastruktur. Aber es gibt ja auch eine enorme Fluchtbewegung in den letzten 2 Jahren. Die Ukraine ist fast eine der größten Flüchtlingskrisen, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Nicht nur über 5 bis 6 Millionen Flüchtlinge, die ins Ausland geflohen sind, aber auch innerhalb des Landes, sogenannte Binnenvertriebene. Immer noch 3,7 Millionen Menschen, die alles im Osten vielleicht oder in anderen Städten verloren haben, an einem anderen Ort versuchen zu überleben, auch ihre Existenz wieder aufzubauen. Und das vor dem Hintergrund einer zunehmend natürlich betroffenen Infrastruktur. Wir haben gerade in den letzten Wochen wieder erlebt, wie die Bombardierung von Stromversorgung ein gezieltes Ziel auch dieses Krieges ist. Und hier natürlich ein Land ohne Stromversorgung kann nicht mehr funktionieren, auch eine Volkswirtschaft nicht.
Nun findet diese Konferenz ja die 3. dieser Art in einer besonders heiklen Phase des Krieges statt. Die Ukraine steht gerade wieder sehr mit dem Rücken zur Wand. Inwiefern erschweren diese äußeren Umstände den Wiederaufbau zurzeit besonders?
Nun, sie erschweren ihn natürlich in vieler Hinsicht. Denn mit jeder Bombardierung, mit jeder Zerstörung von Infrastruktur verliert ein Land erstmal seine Fähigkeit, überhaupt zu funktionieren. Zweitens wird es über Jahre zurückgeworfen. Und das erleben wir auch gerade jetzt, wenn man sich zum Beispiel die Ukraine in seiner Wirtschaftsstruktur betrachtet, die kleinen und Mittelunternehmen, der Sektor, der sozusagen 99% der unternehmerischen Infrastruktur ausmacht und fast 74% der Arbeitsplätze bietet, steht unter enormem Druck. 90% dieser Unternehmen sind heute in einer Situation, wo sie im Grunde Verluste machen. Viele haben ihre Werkstatt, ihren Laden oder einen Internet-Service-Provider, all das verloren. Diese Existenz zu stabilisieren, den Menschen auch zu ermöglichen, dass sie selber wieder ein Einkommen verdienen können, ist zentrales Augenmerk auch des Vereinten Nationen-Teams in der Ukraine. Denn genau da können wir ansetzen, um heute schon Menschen zu ermöglichen, sich selber wieder zu helfen.
Zuletzt gab es einiges Murren in der internationalen Gemeinschaft, dass die Spendenbereitschaft einiger Geldgeber nachlassen würde, auf Seiten von Staaten, aber auch auf Seiten der Wirtschaft. Teilen Sie diese Kritik?
Nun, ich weiß nicht, ob es Kritik ist, aber natürlich ist es schwierig, in einer Situation wie der jetzigen in der Ukraine Privatinvestoren zu motivieren, vor allem auch aus dem Ausland mit großen Investitionen einzusteigen. Die Unsicherheit, das Risiko ist natürlich enorm hoch. Man hat bereits letztes Jahr auf der Londoner Ukraine-Konferenz versucht, hier auch mit stützenden Maßnahmen, Risikoversicherung und so weiter, dieses Risiko abzumildern. Aber natürlich ein Unternehmer, eine Unternehmerin wird nur in der Ukraine investieren, wenn dies eine Zukunft hat. Und das ist unter den gegenwärtigen Voraussetzungen natürlich erstmal sehr schwierig. Die internationale Gemeinschaft ist weiterhin sehr stark engagiert. Auch wir in den Vereinten Nationen fahren unsere Programme hoch, nicht runter. Aber natürlich unter den gegenwärtigen internationalen Wirtschaftsbedingungen sind natürlich auch viele Länder oft an der Grenze dessen, was sie international bereit sind, weiter zu leisten. Aber ich glaube, gerade diese Konferenz wird noch einmal bestätigen, dass die Ukraine eine enorme Unterstützung weltweit auch weiterhin erfährt.
Dann blicken wir mal speziell auf die deutsche Rolle. Deutschland ist ja hier Gastgeber dieser Konferenz. Sie selbst haben in einem offenen Brief gemeinsam mit anderen Autoren Ende Mai die Sparpläne der Bundesregierung im Bereich Entwicklungspolitik kritisiert. Deutschland will ja im kommenden Haushalt den Entwicklungsetat kürzen. Welche Auswirkungen hätte das denn für die Ukraine?
Nun, unser Brief war ja vor allem darauf ausgerichtet, dass man nicht in diesem Augenblick, in dem nicht nur in der Ukraine ein enormer Bedarf besteht, sondern eben auch in sehr vielen Entwicklungsländern immer noch die Nachwehen der Pandemie, aber auch eine Verschuldungskrise und im weiteren Sinne auch sehr viel Konflikte und Klimakatastrophen stattfinden. In diesem Augenblick die internationale Zusammenarbeit runterzufahren, wäre nicht nur für die Länder ein Rückschlag, sondern wird letztlich auch Deutschland weniger sicher machen für die Zukunft. Wir sind einfach davon abhängig in unserer Welt heute, dass Menschen manchmal auf der anderen Seite der Welt etwas dazu beitragen, dass wir ein Risiko vermindern. Ich glaube, die Ukraine hat im Moment Zusagen, die weniger davon betroffen sind, was wir in dem Brief im Sinne der weiteren Entwicklungszusammenarbeit angesprochen haben. Es entsteht im Augenblick eine Diskussion, als ob Entwicklungszusammenarbeit nicht funktioniert. Das entspricht einfach nicht den Fakten. Und daher noch einmal unser Appell: Wir müssen uns immer vor Augen halten, die Sicherheit Deutschlands ist nicht nur eine Frage von territorialen Grenzen und Konflikten, sondern eben auch die nächste Pandemie, Cybersicherheit oder auch in der Tat der Klimawandel. Und deswegen müssen wir auch da weiter investieren können.
Es gibt natürlich gerade hier innenpolitisch in Deutschland im Zuge der Debatte um den Ukraine-Krieg immer wieder auch Stimmen, die in Frage stellen, ob man gleichzeitig von deutscher Seite aus Waffen und den Wiederaufbau finanzieren soll, ob das sinnvoll ist. Wie begegnen Sie dieser Kritik?
Und ich glaube, als Mitarbeiter der Vereinten Nationen ist unser Primat immer und zuerst die humanitäre Hilfe. Dann zweitens natürlich auch die Situation in der Form zu versuchen zu vermitteln, dass ein Krieg zu Ende geht. Das ist natürlich oft ein sehr schwieriges Unterfangen. Für uns ist es in diesem Augenblick eindeutig die Priorität, den Menschen zu helfen mit humanitärer Hilfe. Millionen von Menschen hängen von dieser Hilfe ab. Und zweitens dazu beizutragen, dass ein Land sich auch selber wieder letztlich erholen kann. Genau das ist auch der Auftrag des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, wenn wir heute über Wiederaufbauhilfe sprechen. Dass ein Land wie die Ukraine Partner und Alliierte sucht, um in diesem Krieg auch bestehen zu können, ist natürlich eine andere Dimension. Aber dazu kann ich in dieser Form jetzt erst einmal nichts beitragen. Das sind Entscheidungen, die nationale souveräne Staaten treffen.
Dann noch eine letzte Frage, Herr Steiner, zur Diskussion, wie man mit den eingefrorenen russischen Vermögen umgehen soll, die von der Europäischen Union nach Kriegsbeginn eingefroren wurden. Da geht es um Milliardenbeträge. Sollten diese Beträge für den Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt werden? Diese Frage ist ja durchaus umstritten.
In der Tat umstritten, aber natürlich, es gibt ja auch internationales Recht. Wir haben auch in der Vergangenheit bereits zum Beispiel zwischen Kuwait und Irak, als damals Irak Kuwait über Nacht bedrohte und auch letztlich mit seiner eigenen Armee einmarschierte, wurde am Ende über die Vereinten Nationen auch eine Ausgleichszahlung in sehr hohen Beträgen vereinbart. Es gibt internationales Recht, es wird sicherlich Bestandteil letztlich eines Prozesses sein, der hoffentlich bald zu einem Ende dieses Krieges führt. Aber es ist vor allem eine juristische Frage und die muss von der internationalen Gerichtsbarkeit dann geklärt werden. Dementsprechend werden wir uns auch dann in den Vereinten Nationen danach richten.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Sie würden den Einsatz dieser eingefrorenen russischen Vermögen aber nicht ablehnen, wenn man sich dafür entscheidet politisch?
Ja, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, die Vereinten Nationen haben hier keinen Rechtsspruch, den sie sozusagen über Legitimität oder nicht eines solchen Schrittes ausüben, sondern wir verhalten uns entsprechend des internationalen Rechts. Und das ist erst einmal eine Spekulation jetzt, wo dieser Prozess am Ende laufen wird.
Dann bedanke ich mich herzlich für dieses Interview, Achim Steiner, Chef des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Sie leiten heute die UN-Delegation auf der großen internationalen Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen im Deutschlandfunk.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.